Willkommen in unserer Bibelsendung heute Nachmittag, sagt Ihnen Claudia Silberhorn. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen sonntags in der Kirche. Der Zeitpunkt ist gekommen, an dem das Opferkörbchen in den Bänken rumgereicht wird. Sie nehmen Ihre Geldbörse aus der Tasche und zücken wie üblich einen Geldschein, den Sie hineinlegen. Und Sie sehen so zufällig, wie die Frau neben Ihnen 50 Cent reinlegt. Ja, Sie sehen das und sofort tauchen Gedanken in Ihrem Kopf auf, die Ihre Gabe und die der Nachbarin miteinander vergleichen. Sie fühlen sich toll, zufrieden und setzen die Gabe der Nachbarin herab. Woher aber wollen Sie wissen, was Gott über diese Gabe denkt? Wir hören heute in zwei Texten von zwei Frauen, die Gott alles geben, was sie haben. Eine davon sogar unaufgefordert. Und auch die zweite Lesung vom kommenden Sonntag passt zu diesen Gedanken: Gebt alles, was ihr habt, denn auch Gott selbst warf seinen einzigen Sohn in den Opferstock, alles, was er besaß. Dazu aber dann gleich noch mehr. Zuerst möchte ich unsere heutige Referentin wieder ganz herzlich in der Sendung begrüßen. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Franziskanerin von Maria Stern aus Augsburg, Schwester Petra Grünert. Hallo und grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Silberhorn. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb.
Gleich zu Beginn hier noch eine Anmerkung. Sie haben natürlich die Möglichkeit, hier mitzusprechen in der Bibelsendung. Wenn Ihnen der ein oder andere Gedanke kommt, zögern Sie nicht, rufen Sie an und geben Sie uns, Schwester Maria Petra Grünert und mir, aber auch ganz, ganz vielen Hörern, die hier mithören, geben Sie uns die Gelegenheit, dass wir das, was uns bewegt, gemeinsam teilen. Ich gebe nachher noch die Hörertelefonnummer bekannt, soweit schon mal aber eben diese Anmerkung. Sie können hier mitmachen und anrufen. Ja, was jeder von uns von Gott her eingeladen ist zu geben, materiell oder auf andere Ebene, wie zum Beispiel meine Zeit, meine Kraft, mein Leben, das wollen wir jetzt im Gebet an den Heiligen Geist erfragen, damit unsere Gabe eine vor Gott wohlgefällige und gesegnete Gabe sei. Und Schwester Petra Grünert, sie wird jetzt mit uns gemeinsam beten.
Herr Jesus Christus, wir danken dir für deine Zusage, dass wir nicht allein auf dieser Welt sind. Du hast uns den Heiligen Geist als Beistand verheißen und hast ihn uns auch geschenkt. In Taufe und Firmung durften wir die Fülle dieses Geistes empfangen. Und immer wieder neu bitten wir dich, komm, Heiliger Geist, erfülle unser Herz, öffne Ohren, Augen und unser Herz für die geistliche Botschaft, die du uns heute sagen willst. Komm, Heiliger Geist, lass uns die Texte der Heiligen Schrift für unser Leben und unseren Glauben heute tiefer verstehen lernen. Öffne uns für den Blick der Liebe und Barmherzigkeit, immer mehr bereit zu werden, das für die Menschen und für Gott zu geben, was wir aus seiner großen Güte immer wieder neu empfangen. Komm, Heiliger Geist, führe und leite uns in diesem Bibelgespräch. Maria, du Braut des Heiligen Geistes, bitte für uns.
Amen. Da beginnen wir mit dem ersten Lesungstext. Das ist der 32. Sonntag, der kommende Sonntag, wenn Sie das aufschlagen wollen in Ihrem Schott. Ansonsten in Ihrer Bibel dürfen Sie jetzt das Buch der Könige aufschlagen, aus dem ersten Buch der Könige, das Kapitel 17, ab dem Vers 10. In jenen Tagen machte sich der Prophet Elia auf und ging nach Sarepta. Als er an das Stadttor kam, traf er dort eine Witwe, die Holz auflas. Er bat sie: Bring mir in einem Gefäß ein wenig Wasser zum Trinken. Als sie wegging, um es zu holen, rief er ihr nach: Bring mir auch ein bisschen Brot mit. Doch sie sagte: So wahr der Herr dein Gott lebt, ich habe nichts mehr vorrätig als eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Ich lese hier ein paar Stücke Holz auf und gehe dann heim, um für mich und meinen Sohn etwas zuzubereiten. Das wollen wir noch essen und dann sterben. Elia entgegnete ihr: Fürchte dich nicht. Geh heim und tu, was du gesagt hast. Nur mache zuerst für mich ein kleines Gebäck und bring es zu mir heraus. Danach kannst du für dich und deinen Sohn etwas zubereiten. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels: Der Mehltopf wird nicht leer werden und der Ölkrug nicht versiegen bis zu dem Tag, an dem der Herr wieder Regen auf den Erdboden sendet. Sie ging und tat, was Elia gesagt hatte. So hatte sie mit ihm und ihrem Sohn viele Tage zu essen. Der Mehltopf wurde nicht leer und der Ölkrug versiegte nicht, wie der Herr durch Elia versprochen hatte.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte Sie mit dieser ersten Lesung vom kommenden Sonntag einladen, dass wir uns gemeinsam mit dem Propheten Elia auf diesen Weg nach Sarepta machen. Und wenn wir uns auf diesen Weg mit ihm nach Sarepta machen, stellt sich zu Beginn der Frage, wo befindet sich Elia, wenn er sich auf diesen Weg macht? Es ist eine Gelegenheit, wenn Sie die Bibel selbst in die Hand nehmen, dieses ganze Kapitel aus dem ersten Buch der Könige ab Kapitel 17 von den ersten Versen anzulesen. Und da wird uns geschildert, dass Gott Jahwe, der Gott Israels, diesen Elia als Propheten ja berufen hat in der Zeit, als König Ahab lebte. Es ist die Zeit vor dem babylonischen Exil und es ist die Zeit, wo die Könige von Israel, dem Volk Israel, sich auch den fremden Göttern der anderen Kulturen immer mehr zuwenden, auch neue Tempel für die anderen Gottheiten errichten und eigentlich viel Frevel begehen gegenüber dem Gott Jahwes, des Gottes Israel. Und so heißt es in den Versen vor diesem 17. Kapitel: Ahab war einer, der sehr viel getan hat, was dem Herrn missfiel, und er war schlimmer als alle seine Vorgänger. Dieser Ahab, er hat Tempel gebaut für diese Gottheiten des Baals. Er hat die Frau Isabel, die Tochter des Königs von Sidon aus Phönizien, geheiratet, die gerade auch diesen Baalsgottheiten sehr angehangen hat, weil dieses Land, aus dem sie stammt, diesen Baal sehr verehrt hat. In dieser Zeit lebt Elia und bekommt von Gott diesen Auftrag, einmal zu Ahab zu gehen und ihm anzukündigen, wenn er nicht umkehrt, wird der Gott Israels keinen Regen mehr auf das Land fallen lassen. Und somit ist auch die Gefahr, dass die Ernte ausbleibt, dass das ganze Volk in eine Hungersnot kommt. Ahab, der König von Israel, er hat eben auch durch seine Frau diesen Baalsgott verehrt. Und dieser Baalsgott, der aus Syrien stammte, aus diesem Phönizien, er gilt als ein Wettergott. Die Menschen haben ihm geopfert, dass sie günstiges Wetter auch für den Anbau der Felder bekommen. Dieses Wort Baal ist vielleicht interessant, wenn wir das wissen. Das hebräische Wort Baal ist einfach die Übersetzung Herr. Aber nicht wie der Kyrios, der Herr der Welt, sondern er wird einfach als Herr, als ein Gott bezeichnet. Als Herr des Wetters und des Windes. Und die Menschen haben diesem Baalsgott auch im Volk Israel immer mehr geopfert und vertraut, im Opfer dargebracht, um einfach eine gute Ernte zu bekommen. Gleichzeitig haben sie sich von Jahwe, dem Gott Israels, dem einzigen wahren Gott, abgewendet. Das hat Gott missfallen. Und nach dieser Ansage empfiehlt auch Gottes Wort, Jahwe, er soll sich doch östlich des Jordan verbergen, weil dieser Ahab, auch aufgestachelt von seiner Frau Isabel, versucht hat, nach der Drohung Elias diesen zu verfolgen. Also, bevor dieses Wort, das wir heute angefangen hören, macht dich auf den Weg nach Sarepta, befindet sich dieser Prophet Elia östlich des Jordan. Also, wenn Sie schon einmal im Heiligen Land gewesen sind, auf der Seite Richtung Jordanien, das ist die Seite östlich des Jordans, östlich vom See Genezareth. Und jetzt soll er sich auf den Weg machen nach Sarepta, das bei Sidon liegt, das an der Mittelmeerküste liegt, wo er also in dieses syrophönizische Land zu Fuß auf den Weg ist, in das Land, wo diese Baalsgottheiten eigentlich auch ihren Ursprungssitz mit haben. Elia macht sich auf den Weg, weil es heißt, das Wort des Herrn erging an Elia. Mach dich auf den Weg, geh nach Sarepta, das zu Sidon gehört, und bleibe dort. Wenn wir diese erste Lesung näher betrachten, dann heißt es, als Elia nach Sarepta kommt, auf die Stadt zu, trifft er am Stadttor eine Witwe, die dort draußen vor dem Stadttor Holz aufliest, um einfach zu Hause noch etwas zuzubereiten. Diese Begegnung mit dieser Witwe, eine Frau, die in den Augen der Bevölkerung zu den Ärmsten gehört, weil der Mann gestorben ist und sie nun alleine dasteht mit den Kindern und sich selbst versorgen muss, der Ernährer war weg. Diese arme Frau begegnet dieser Prophet Elia und sie erkennt natürlich auch, denke ich, sofort, dass er ein Fremder ist, der aus Palästina, aus Israel herüberkommt nach Sarepta. Und sie erkennt auch, dass er ein Andersgläubiger ist. Und dieser fremde Mann, dieser Elia, dem sie dort am Stadttor begegnet, er bittet nun diese arme Frau, bring mir in einem Gefäß ein wenig Wasser zum Trinken. Auf dem Hintergrund, dass es seit Monaten, vielleicht auch schon Jahren, nicht mehr geregnet hat in Israel und den umliegenden Ländern, war auch dieses Land und diese Stadt Sarepta von einem Mangel an Wasser betroffen. Nun bittet dieser Prophet Elia diese Witwe, bring mir doch ein wenig Wasser zum Trinken. Das ist auch ein Zeichen der Gastfreundschaft. Und diese Frau, sie nimmt diese Bitte auf und geht weg, um dieses Wasser zu holen. Und schon in diesem Weggehen ruft dieser Prophet Elia ihr auch noch einmal an, bring mir auch einen Bissen Brot mit. Diesen Bissen Brot, den er von dieser Frau erbittet, ist eine große Herausforderung für die Frau. Sie sagt ihm, wenn wir diese Lesung weiter betrachten, dass sie nur noch wenig Mehl zu Hause hat und nur noch wenig Öl im Krug. Aber diese Frau, sie lässt sich auf diese Begegnung mit Elia ein. Sie sagt ihm, ich lese jetzt hier einfach noch einmal ein Stückchen Holz auf, um etwas zu bereiten für mich und meinen Sohn, weil wir dann dieses essen und sterben wollen. Sie sieht, der Vorrat zu Hause geht zu Ende und die Überlebenschance wird für sie immer geringer. Sie will noch mal ganz bewusst etwas bereiten für sich und ihren Sohn. Das Erstaunliche ist, wie Elia ihr begegnet auf diese Antwort, auf ihre Not. Elia spricht ihr zu, fürchte dich nicht, vertraue. Also dieses, sie soll sich nicht fürchten, sondern seinem Wort Glauben schenken, ihm vertrauen und ihm einfach das bringen, was er ihr einfach ans Herz gelegt hat. Wenn wir genauer hinhören und hinschauen, ist diese Witwe, die Elia ja gar nicht kennt, diesen Fremden, ihm aber gehorsam. Sie hört auf seine Bitte, sie hört auf seine Worte und auf seine Verheißung, fürchte dich nicht. Geh heim und tu, was du gesagt hast. Nur Elia bittet sie, und das ist erstaunlich und für uns vielleicht auch ein bisschen befremdlich, egoistisch erscheinend, nur mach zuerst für mich ein kleines Gebäck und bring es zu mir heraus. Eine Aufforderung, die die Gastfreundschaft sehr herausfordert, wo er doch eben gehört hat, sie hat nur noch sehr wenig. Und dann sagt er aber ihr dieses verheißene Wort, und dann kannst du für deinen Sohn etwas zubereiten, für dich und deinen Sohn, denn so spricht der Herr, der Gott Israels. Und jetzt bringt er die Verheißung seines Gottes, einen Gott des Lebens, des Gottes Jahwes, ihr entgegen und sagt, so spricht der Gott Israels, so spricht nicht Baal, den ihr verehrt, sondern so spricht mein Gott. Der Mehltopf, den du hast, er wird nicht leer werden. Und der Ölkrug, der wird nicht versiegen bis zu dem Tag, an dem der Herr, Jahwe, wieder Regen auf den Erdboden sendet. was wir vielleicht zu diesem Hintergrund der damaligen Zeit auch wissen müssen. Die Menschen haben auch geglaubt, dass Baal zuständig ist für das Speiseöl, das sie ernten können. Und jetzt erfährt ja diese Witwe eigentlich ganz konkret in ihrem Leben diese Not, das Wasser geht aus, das Mehl geht aus, selbst das Öl in meinem Krug wird leer, es ist nur noch wenig da. Und dieser Baal, den wir opfern und verehren, er sorgt sich scheinbar gar nicht um unser Leben. Und durch diese Begegnung mit dem Gottesmann Elia macht sie eine neue Erfahrung, beziehungsweise sie wird neu herausgefordert, dem Wort Elias zu glauben, dass der Gott Israels, der Herr, ihr diese Verheißung schenkt: Vertrau mir, fürchte dich nicht, dein Mehltopf und dein Ölkrug, er wird nicht leer werden, bis zu dem Tag, bis wieder Regen fällt und die Ernte wieder wachsen kann. Was hören wir da heraus? Die Einladung und die Aufforderung, Gott, diesem Gott Jahwes des Lebens, mehr zu vertrauen als den scheinbaren Gottheiten, die uns umgeben. Dem damaligen Volk in Sarepta, aber auch wir sind heute herausgefordert, wirklich neu unser Vertrauen auf den Gott Jesu Christi, den Vater Jesu Christi zu setzen, dass er uns in unserer Not helfen und begegnen will. Was er von uns einfach fordert und verlangt, ihm zu hören, sein Wort zu hören, ihm zu gehorchen. Und was bedeutet dieses Wort aus dieser ersten Lesung, das ja doch einige tausend Jahre alt ist, für uns konkret heute? Unser Blick wird nach Syrien in den Libanon gelenkt, an die Mittelmeerküste, wo dieses damalige Sarepta war. Wir hören immer wieder in den Nachrichten von den Auseinandersetzungen vom Bürgerkrieg in Syrien, von den Flüchtlingswellen, auch vom Libanon, die schon Millionen Flüchtlinge aufgenommen haben. Und wenn wir genauer hinschauen und hinhören, auf dem Hintergrund dieser Lesung, können wir auch entdecken, dass durch diesen Bürgerkrieg, wo ja meistens die Männer in den Krieg ziehen, in den letzten Jahren sehr viele Frauen zu Witwen wurden, die jetzt in diesem Bürgerkrieg ohne Männer, ohne Ehemann, allein mit ihren Kindern, egal wie groß sie sind, dastehen inmitten großer Not. Und ich möchte Sie einladen, bei der Musikpause einmal nachzudenken, was sagt mir diese erste Lesung heute für mein Leben? Wenn ich in Not bin in meinem Alltag, schöpfe ich dieses Vertrauen aus dem Gott Jesu Christi, aus Jesus, der auch mir sagt, fürchte dich nicht, höre auf meine Botschaft, höre auf mein Wort und handle danach. Du wirst von Gott versorgt werden. Auch unser Mehltopf und unser Ölkrug, das wir übertragen können, er wird nicht leer werden, Gott wird für uns sorgen. Und als zweites lade ich Sie ein in der Musikpause, auch beim Nachdenken, vielleicht ein kurzes Stoßgebet für die vielen Witwen und die Kinder in diesem Bürgerkrieg in Syrien oder in den Flüchtlingslagern des Libanon, das bei Sarepta und Sidon der damaligen Zeit liegt, zu sprechen und Gott zu bitten, diesen Menschen ganz konkret sich zu offenbaren als ein Gott des Lebens, der für sie sorgen wird in aller Not.
Wie Gott auf die Not von der Witwe von Sarepta geantwortet hat, das haben wir jetzt gerade gehört in der ersten Lesung vom kommenden Sonntag aus dem ersten Buch der Könige. Jetzt geht es weiter mit der zweiten Lesung und dann hören wir nach dem Lesungstext wieder die Auslegung, die Gedanken von unserer heutigen Referentin, Schwester Petra Grünert. Sie ist Franziskanerin von Maria Stern aus Augsburg. Lesung aus dem Hebräerbrief. Christus ist nicht in ein von Menschenhand errichtetes Heiligtum hineingegangen, in ein Abbild des Wirklichen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor Gottes Angesicht zu erscheinen. Auch nicht, um sich selbst viele Male zu opfern, denn er ist nicht wie der hohe Priester, der jedes Jahr mit fremdem Blut in das Heiligtum hineingeht, sonst hätte er viele Male seit der Erschaffung der Welt leiden müssen. Jetzt aber ist er am Ende der Zeiten ein einziges Mal erschienen, um durch sein Opfer die Sünde zu tilgen. Und wie es dem Menschen bestimmt ist, ein einziges Mal zu sterben, worauf dann das Gericht folgt, so würde auch Christus ein einziges Mal geopfert, um die Sünden vieler hinwegzunehmen. Beim zweiten Mal wird er nicht wegen der Sünde erscheinen, sondern um die zu retten, die ihn erwarten.
Liebe Hörerinnen und Hörer, diese zweite Lesung aus dem Hebräerbrief aus dem 9. Kapitel ist für viele vielleicht auch schwer verständlich. Vielleicht ist es ein wichtiger Hinweis darauf zu schauen, in welchem Kontext dieser Hebräerbrief entstanden ist. Dieser Hebräerbrief ist entstanden für Juden, die zu Christen geworden sind. Und diese Männer und Frauen aus dem alten Volk Gottes Israel, aus dem alten Bund, die von den jüdischen Festen und Ritualen geprägt waren, sie waren vertraut mit dieser Thematik des Opfers, des Heiligtums im Tempel von Jerusalem. Das war ihre Herkunftsgeschichte, ihre Prägung, vertraut zu sein mit den vielen verschiedenen Opferritualen und Opferformen im Tempel von Jerusalem. Und dieses 9. Kapitel im Hebräerbrief, aus dem die zweite Lesung des kommenden Sonntags stammt, ist auch mit dieser Überschrift versehen: Christus und die Opfer des alten Bundes. Und in diesem 9. Kapitel wird noch einmal beschrieben für diese Judenchristen im Brief an die Hebräer der Opferdienst des alten Bundes. Um diese Verse mehr verstehen zu können, müssten wir uns länger damit auseinandersetzen, was die damaligen Opfer im jüdischen Volk bedeutet haben, wie sie entstanden sind. Vielleicht einfach ein Hinweis, das auch mit dem heutigen Text zusammenhängt, auf eines der wichtigsten Feste im jüdischen Volk. Das war der sogenannte Versöhnungstag, der auch Yom Kippur genannt wird. Und im Alten Testament ist im Buch Levitikus im 23. Kapitel der Hinweis auf diesen Versöhnungstag, der am 10. Tag des 7. Monats im jüdischen Festkalender gefeiert ist, als dieser Versöhnungstag, der auch ein Tag der Reinigung des Heiligtums einerseits ist, also des Tempels, des allerheiligsten Bezirkes, und auch ein Reinigungsmoment für das ganze Volk von all seinen Sünden. Neben den Sündopfern und Brandopfern und verschiedenen Blutriten stehen da an diesem Versöhnungstag zwei Ziegenböcke im Mittelpunkt des Rituals, das uns auch in Levitikus 16. Kapitel beschrieben ist. Einer von ihnen wird einfach durch das Los bestimmt. Und aus diesem bestimmten Ziegenbock legt damals der hohe Priester seine Hände auf den Kopf, um mit diesem äußerlichen Zeichen die Sünden des ganzen Volkes Israel zu bekennen und auf diesen Sündenbock zu legen. Und nach diesem Zeichen der Auflegung der Hände auf den Sündenbock wurde dieser Sündenbock in die Wüste gejagt. Daher auch dieses Bildwort vom Sündenbock. Und zwar damit er die Sünden des ganzen Volkes Israel fortträgt aus ihrer Mitte. Und mit dem Blut des zweiten Ziegenbockes, des anderen, betritt dann der hohe Priester damals im Tempel das mit Weihrauch gefüllte Allerheiligste. Das war der Ort, wo die Bundeslade und diese Sühneplatte auf der Bundeslade als ein Symbol und Zeichen der Gegenwart Gottes stand. Dieser hohe Priester mit dem Blut des zweiten Ziegenbockes betritt nun dieses Allerheiligste und besprengt damit mit diesem Blut des zweiten Bockes das Sühnemal, also die Deckelplatte über der Bundeslade, als ein Zeichen, Gott ist gegenwärtig und er soll uns unsere Sünden hinwegnehmen und uns versöhnen. Auch um dieses Allerheiligste des Tempels damals betreten zu können, mussten sich der hohe Priester durch zahlreiche Reinigungsrituale und Riten vorbereiten. Außerdem trägt er auch besonderes dafür vorgesehene Gewänder. Und für das Volk ist der Versöhnungstag ein Tag der Arbeitsruhe, des Fastens und der Buße. dieser Versöhnungstag, er bildet aber auch den Hintergrund für nun die Deutung hier im 9. Kapitel des Hebräerbriefes für den Tod Jesu. Wenn wir heute auf das jüdische Volk schauen, unsere sozusagen älteren Geschwister, die schon über mehrere tausend Jahre den Weg mit Jahwe gehen, bis heute ist dieser Yom Kippur der höchste jüdische Feiertag, dessen Liturgie eben von den Sündenbekenntnissen und den Bitten um die Sündenvergebung geprägt ist. Wenn wir nun diese ersten Verse aus dem 9. Kapitel des Hebräerbriefes von dieser zweiten Lesung noch einmal in den Blick nehmen, heißt es, Christus ist nicht in ein von Menschenhand errichtetes Heiligtum hineingegangen, in ein Abbild des Wirklichen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor Gottes Angesicht zu erscheinen. Christus wird ja im Hebräerbrief als der ewige Hohepriester bezeichnet, der es nicht notwendig hat, Jahr für Jahr in das Allerheiligste des Tempels zu gehen, um dieses Sühnopfer am Versöhnungstag zu bringen, sondern da heißt es, Jesus geht in das himmlische Heiligtum, in den Himmel selbst, er geht zu Gott Vater zurück, um vor seinem Angesicht für uns einzutreten. Wenn wir die Verse weiter betrachten, so heißt es im Hebräerbrief weiter, er ist dort vor Gottes Angesicht, auch nicht, um sich selbst viele Male zu opfern. Denn er ist nicht wie der hohe Priester, der jedes Jahr mit fremdem Blut in das Heiligtum hineingeht. Sonst hätte er viele Male seit der Erschaffung der Welt leiden müssen, unser Herr Jesus Christus. Jetzt aber am Ende der Zeiten, am Ende dieser Heilszeit, in der wir mittendrin stehen, ist eben Jesus ein einziges Mal erschienen, um durch sein einmaliges Opfer, dass er sein eigenes Blut am Kreuz hingegeben hat, um unsere Sünden, meine und ihre Sünden zu tilgen. Die Sünden vieler. Also Jesus tut nicht etwas stellvertretend, symbolisch, sondern mit seinem eigenen Blut versöhnt er sich mit Gott dem Vater, um diese unüberwindliche Brücke, in der wir Menschen bis dahin standen, getrennt sein von Gott, um mit seinem eigenen Blut einen neuen Bund zu schließen, wo uns Gott Vater wieder neu annimmt in Jesus Christus, wenn wir ihn als den Herrn unseres Lebens annehmen. Weiter heißt es im Hebräerbrief, und wie es dem Menschen bestimmt ist, ein einziges Mal zu sterben, worauf dann das Gericht folgt, so wurde auch Christus ein einziges Mal geopfert, um die Sünden vieler hinwegzunehmen. Vielleicht fällt Ihnen auch hier das Wort, die Sünden vieler hinwegzunehmen, auf. Warum heißt es nicht, die Sünden aller? Diese Frage muss ich auch offen lassen, aber dieses Wort Gottes aus dem Hebräerbrief spricht uns davon, dass Christus die Sünden vieler hinwegnimmt. Gottes barmherziges Herz hat die große Sehnsucht, viele Menschen, ja alle Menschen zu retten. Er bietet sie uns an, aber es liegt an uns persönlich, dieses Angebot anzunehmen. Und wir wissen, wenn wir in unseren Alltag schauen, dass nicht die Mehrheit in unserer Umgebung heute dieses Angebot annimmt, Jesus Christus als den Herrn unseres Lebens zu erwählen, um in einer lebendigen Beziehung täglich mit ihm unser Leben zu gestalten. Es sind viele, die wir kennen, aber es sind nicht alle. Vielleicht ist das ein Hinweis, eben, dass Gott schon weiß, sein Angebot wird nicht von allen angenommen, so wie es schon seit Beginn der Menschheit ist. Auch wo sich das erste Menschenpaar in Adam und Eva gezeichnet, auch Gott von Gott abgewandt haben. Gott macht diese Erfahrung von Anfang an, dass der Mensch in seiner großen Freiheit versucht ist, sich von ihm abzuwenden. So ist zwar Christus ein einziges Mal für jeden Menschen am Kreuz im Jahre etwa 33 in Jerusalem gestorben, hat sein Blut vergossen, aber nicht jeder nimmt dieses Angebot an, ihn als den Herrn des Lebens zu erwählen, der uns zum Vater führt. Und dadurch kann der Hebräerbrief auch sagen, dass Christus nur ein einziges Mal sein Blut hingegeben hat, sich geopfert hat, um die Sünden vieler hinwegzunehmen. Es ist seine große Sehnsucht, alle Menschen zu retten, aber die Erfahrung auch Gottes ist in der Freiheit des Menschen, dass nicht alle, aber vielleicht doch viele sein Angebot annehmen. Was bedeutet es für mich, dieser Begriff, ein Opfer zu bringen? Es gibt Dankopfer, es gibt Lobopfer, es gibt Sühneopfer, um Schuld wieder auszugleichen. Es gibt verschiedene Formen. Wenn wir aber auch in unsere säkulare Welt schauen, wo Gott nicht so deutlich vorkommt, da erleben wir Menschen auch, die vielen verschiedenen Dingen Opfer bringen. Opfer, früh aufzustehen, um in einer Sportleistung seinen Erfolg, seine Talente, seine Kraft zu zeigen. Die viele Opfer bringen und Verzicht und vielleicht auch Geld einsetzen, um möglichst viel Gesundheit zu erhalten. In unserer säkularen Welt werden viele Opfer gebracht. Menschen nehmen viel auf sich, um scheinbar Glück zu finden. Sie nehmen weite Fahrten auf sich zu Festivals, zu Veranstaltungen oder auch zu verschiedenen Ärzten, um dort Heil zu erfahren. Was bedeutet es für mich, für Sie, dieser Gedanke, was ist ein Opfer? Wo bringe ich in meinem Alltag Opfer? Bin ich bereit, mich selbst zu opfern für Gott, für andere Menschen, aus Liebe und Barmherzigkeit, mein Leben, meine Zeit, meine Talente für andere einzusetzen, damit sie Heil und Versöhnung erfahren können? So lade ich Sie ein, bei der nächsten Musik darüber nachzudenken, was dieses Wort Gottes heute für mich bedeutet. Bin ich dankbar, dass Jesus dieses Opfer gebracht hat, als er ans Kreuz ging, um sein Herz zu durchbohren zu lassen von dieser Lanze des Söldners, um seine Hände annageln zu lassen? Bin ich ihm da dankbar, dass er dieses Opfer gebracht hat, mich durch sein Sühneopfer von diesem ewigen Tod, der uns von Gott trennen will, zu versöhnen, sodass wir durch den Glauben an ihn, als den Herrn unseres Lebens, diesen Zugang zum Vater und dem ewigen Leben haben? Und wo bin ich bereit, für andere Menschen vielleicht ein Opfer zu bringen, damit sie auch zum Heil finden, zu Christus, zu unserem Erlöser und Heiland, der uns den Weg zum himmlischen und barmherzigen Vater zeigt?
Und bevor wir jetzt die Musik hören und anschließend dann das Evangelium miteinander betrachten, hier noch die Einladung. Sie können jetzt hier schon mal anrufen in der Sendung und sich in unserem Bibelgespräch mit beteiligen unter der 089 517 008 008. Wenn Sie hier mitsprechen wollen in der Sendung, 089 517 008 008. Die Bibelsendung am Freitagnachmittag bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Wir sind dabei, gemeinsam die Texte vom kommenden Sonntag miteinander zu betrachten, haben bereits die erste und die zweite Lesung gehört. Und jetzt sind wir beim Evangeliumstext vom Sonntag angelangt. Das ist aus dem Evangelium nach Markus, das 12. Kapitel ab dem Vers 38. In jener Zeit lehrte Jesus eine große Menschenmenge und sagte: Nehmt euch in Acht vor den Schriftgelehrten. Sie gehen gern in langen Gewändern umher, lieben es, wenn man sie auf den Straßen und Plätzen grüßt, und sie wollen in der Synagoge die vordersten Sitze und bei jedem Festmahl die Ehrenplätze haben. Sie bringen die Witwen um ihre Häuser und verrichten in ihrer Scheinheiligkeit lange Gebete. Aber umso härter wird das Urteil sein, das sie erwartet. Als Jesus einmal dem Opferkasten gegenüber saß, sah er zu, wie die Leute Geld in den Kasten warfen. Viele Reiche kamen und gaben viel. Da kam auch eine arme Witwe und warf zwei kleine Münzen hinein. Er rief seine Jünger zu sich und sagte: Amen, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten hineingeworfen als alle anderen. Denn sie alle haben nur etwas von ihrem Überfluss hergegeben. Diese Frau aber, die kaum das Nötigste zum Leben hat, sie hat alles gegeben, was sie besaß, ihren ganzen Lebensunterhalt.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das Evangelium vom 32. Sonntag führt uns mit Jesus auf den Tempelplatz von Jerusalem. Wenn wir dieses 12. Kapitel im Markus-Evangelium betrachten und auch die Kapitel vorher, befindet sich Jesus mit seinen Jüngern in Jerusalem im Tempel und lehrt die Menschen. Und zu Beginn der heutigen Textstelle heißt es: Jesus lehrte eine große Menschenmenge. Und in dieser Lehre, die er an diesem Tag, an diesem Moment dieser großen Menschenmenge erteilt, versucht er den Blick aller auf die Schriftgelehrten des Volkes Israel zu lenken. Also Männern, die mit der Schrift vertraut waren, die die Schrift studiert haben, tiefer betrachtet, die mehr wissen als der Einfache, als das normale Volk. Sie waren eben die Gelehrten, die die anderen wieder in der Schrift unterweisen. Und Jesus richtet nun mit dieser großen Menschenmenge einmal den Blick der Betrachtung auf diese Schriftgelehrten und spricht sogar eine Warnung aus: Gebt Acht, nehmt euch vor ihnen in Acht. Warum? Weil Jesus und vielleicht auch viele andere wahrnehmen, dass das Leben und das Reden und die Lehre der Schriftgelehrten, denen die Menschen der damaligen Zeit begegnet sind, dass dieses Leben und diese Lehre auseinanderklafft. Auf der einen Seite lehren sie die Schrift, wie das Volk nach dem Gesetz des Mose zu leben hat, und andererseits nehmen sie sicher auch wahr, dass diese Schriftgelehrten selbst nicht danach leben. Sie haben zwar ihre langen liturgischen Gewänder vielleicht an, mit denen man sie auf dem Tempelplatz auch wahrnimmt, wenn sie auf dem Weg sind in verschiedene Orte des Tempelbezirkes. Und sie nehmen auch wahr, wie sich diese Schriftgelehrten auf den Straßen und Plätzen Jerusalems auch von den anderen gerne grüßen lassen. Sie leben auch in Synagogen außerhalb des Tempels. In verschiedenen Orten gab es ja die Synagogen, ein Vergleich zu unseren Kirchen in den Ortschaften, wo sich die Menschen zum Gebet am Sabbat getroffen haben. Auch dort an diesen Plätzen in den Synagogen wollen diese Schriftgelehrten die ersten Plätze, die vordersten, und bei den Festmählern die Ehrenplätze. Jesus richtet seinen Blick und den Blick der großen Menschenmenge auf diese Schriftgelehrten und gibt uns einfach auch die Warnung, nicht nur um sie zu verurteilen oder auf sie herabzuschauen, auch uns diese Warnung: Gebt Acht, dass ihr nicht so werdet wie die Schriftgelehrten, die ihr jetzt wahrnehmt, wo Leben und das gesagte Wort auseinanderklafft, sondern die Einladung, das Leben und das Wort, das ich verkünde, auch als gläubiger Katholik, da wo ich stehe, wo ich von meinem Glauben Zeugnis gebe, es muss übereinstimmen, der Lebe, dass mein Leben und mein Glaube, weil sonst wird es unglaubwürdig. Diese Warnung spricht Jesus damals dieser großen Menschenmenge aus und bringt ein konkretes Beispiel auf, wo er einfach auch wahrnimmt und wo es bekannt ist, dass diese Schriftgelehrten ihre Witwen um ihre Häuser bringen. Was ist damit gemeint? Die Witwen waren ja auch in diesem Stand der Ärmsten, die wiederum ihren Ehemann, ihren Mann, der sie dem Leben unterhält, der das Geld verdient, verloren haben, die dastehen und so in manche Schwierigkeiten geraten. Und die Schriftgelehrten hatten dann einfach auch die Weisung, als Anwälte dieser Witwen aufzutreten, sie zu verteidigen in Rechtsstreitigkeiten. Aber sie haben das natürlich nicht selbstlos getan, sondern, so wie es uns berichtet wird, diese Schriftgelehrten haben sich von den Witwen dafür auszahlen lassen. Und weil sie wussten, dass sie nicht viel haben, haben sie sie eben um ihre Häuser gebracht. Diese Witwen mussten dann, um zu ihrem Recht zu bekommen, dem ein oder anderen Schriftgelehrten ihr Haus überschreiben. Das prangert Jesus an, dass sie nicht selbstlos den Ärmsten wie den Witwen helfen. Gleichzeitig sind es fromme Männer, die auch durch ihre langen Gebete im Tempel wahrgenommen werden, in Synagogen, aber das in den Bereich der Scheinheiligkeit grenzt. Sie sind zwar fromm und wollen Gott dienen, aber auch sie ziehen ihren eigenen Nutzen heraus. Davor warnt Jesus die große Menschenmenge damals, aber auch uns heute. Wir sind leicht versucht, bei aller Kirchenkritik, die es immer wieder gibt, auf unsere Priester, Bischöfe, den Papst zu schauen, läuft was schief. Aber auch wir müssen auf uns schauen, nicht nur den Blick auf die anderen richten, sondern auch ich gebe durch mein Leben als getaufter und gefirmter Christ, Katholik, Zeugnis. Wie erleben mich andere? Spreche ich negativ über den Glauben, über die Lehre der Kirche, unseres Christseins und lebe ganz anders? Oder verteidige ich den Glauben recht hoch und schaffe es aber selber nicht, mein Ideal zu leben? Unser Lebensbeispiel ist das Zeugnis, das die anderen Menschen für Christus begeistern kann oder abschrecken kann. Also diese Lehre, die Jesus der großen Menschenmenge damals im Tempel erteilt hat, die möchte er auch uns an diesem Sonntag teilen. Aufzupassen, wie wir unseren Glauben leben, wie wir von unserem Glauben sprechen, dass das übereinstimmt. Und dann, wenn wir diese Stelle weiter betrachten, geht der Blick Jesu weg von der großen Menschenmenge und von den Schriftgelehrten und er begibt sich an eine Stelle auf dem Tempelplatz gegenüber dieses Opferkasten, wo Menschen ihre Spenden abgeben. Und da heißt es in diesem 41. Vers, als Jesus einmal im Tempel dem Opferkasten gegenüber saß, sah er zu, wie die Leute Geld in den Kasten warfen. Viele Reiche kamen und gaben viel. Jesus hat also einen Blick gehabt, einen Platz, wo er wahrgenommen hat, wie viel genau der Einzelne dort hineinwirft. Und manche, die viel geben können, die wollen es auch gerne den anderen zeigen, dass sie viel geben können. Und da fällt Jesus aber nun eben auch wieder eine arme Witwe, die wirklich ja nicht viel hat, auf, wie sie zwei ganz kleine Münzen in diesen Opferkasten hineinwirft. Und jetzt gibt er keine Belehrung für die große Menschenmenge, die auf dem Tempelplatz ist, sondern da heißt es, Jesus rief seine Jünger zu sich, also seinen engsten Kreis, und sagte, Amen, ich sage euch. Also mit dieser Aufforderung, Amen, ich sage euch, kommt jetzt etwas ganz Wichtiges. Seinem engsten Jüngerkreis, die ihm nachfolgen, die von ihm lernen sollen, gibt er diese kleine Belehrung, diesen Hinweis auf diese arme Witwe, die er gerade wahrgenommen hat. Und so sagt es, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten hineingeworfen als alle anderen. Denn sie alle haben nur etwas von ihrem Überfluss hergegeben. Diese Frau aber, die kaum das Nötigste zum Leben hat, sie hat ihren ganzen Lebensunterhalt, alles was sie besaß, gegeben. Bei der ganzen Not, die wir momentan erleben in unserem Land, mit der Flüchtlingswelle, mit anderen Katastrophen, ist für uns auch diese Frage Jesu, vielleicht diese Jüngerbelehrung, ganz wichtig. Wenn ich viel habe, wie weit bin ich bereit, viel zu geben? Wenn wir in einem Überfluss leben, tut es uns nicht weh, auch etwas mehr zu geben. In welchem Verhältnis stehe ich? Bin ich bereit, auch ungesehen mehr zu geben? Vielleicht sogar den Zehnten, wie es in der biblischen Weisung immer wieder die Rede ist, den Zehnten von dem, was ich habe oder was ich verdiene, bin ich bereit, das für die Not, die jetzt momentan da ist, an Menschen weiterzugeben. Oder sogar bin ich bereit, wie diese kleine Witwe, alles auf Gottes Vorsehung zu setzen. Bin ich bereit, immer wieder alle meine Kraft, meine Gaben, mein Geld, da sind wir vielleicht etwas vorsichtiger, einzusetzen, und zu vertrauen, Gott wird für mich sorgen, auch wenn ich alles hergebe. Wie weit ist mein Vertrauen heute in den Gott Jesu Christi, dass er auch für mich, für sie heute sorgen wird? Ist mein Vertrauen und mein Glaube so groß, dass ich mich auf dieses Wagnis einlassen kann? Ich möchte Sie einladen, darüber nachzudenken, aber auch gerne anzurufen und vielleicht persönlich Zeugnis zu geben von dem, was Sie an den Schriftlesungen heute angesprochen hat oder welche Erfahrungen Sie schon mit den einzelnen Begebenheiten gemacht haben.
Ja, danke. Das wird uns natürlich freuen, wenn Sie sich hier noch beteiligen in der Sendung, Zeugnis geben unter der 089 517 008 008, außerhalb des Landes, wenn Sie uns hören, sich hier beteiligen wollen, 0049 89 517 008 008. Jetzt noch etwas Musik und dann geht's gleich weiter.
Ich hab gewartet und gewacht, wann kommt der Morgen, geht die Nacht, ich will dich sehen, ich will dich sehen.
Ja, Schwester Petra, ich glaube, was das Lied hier auch gerade ausgedrückt hat, der einzige Reichtum dieser Welt, ich glaube, das muss man aber auch erstmal erfahren haben, so richtig persönlich erfahren haben. Die Liebe, die einem entgegengebracht wird von Gott. Und ich glaube, dadurch wird man wahrscheinlich auch bereiter, mehr zu schenken. Ansonsten haben wir ja alle unsere Ängste, an denen wir festhalten. Angst, Zeit zu schenken, Angst, mich hier einzusetzen, dort was von mir wegzugeben. Wie schaut es aus?
Ich glaube, dass wir heute in einer ganz schwierigen Situation einfach auch leben oder aufgewachsen sind, und zwar wirklich umgeben auch zum Großteil von Wohlstand, wo die heutige jüngere Generation, zu der ich auch schon gehöre, nie einen großen Mangel selber erlebt hat, im Gegensatz zu vielleicht unseren Großeltern, die den Krieg erlebt haben, die Nachkriegszeit, wirklich eine große Not, Flucht und Vertreibung, wo wir uns ganz schwer in diese Situationen hineinversetzen können und das auch mit unserem Glauben etwas ausmacht. Ich glaube, dass diese ältere Generation, die diese Noterfahrungen persönlich erlebt haben, in ihrem Glauben ein Stück weit nochmal andere Erfahrungen mit Gott machen als wir, die wir eigentlich rundum versorgt sind und sich ja bei vielen die Frage stellt, für was brauche ich denn Gott? Ich habe doch scheinbar alles.
Mhm. Ja? Meinen Sie dadurch, dass in jeder Notsituation, dass es unweigerlich zu Gott hinführt?
Also es gibt ja dieses alte Sprichwort, Not lehrt beten, dass wenn ich wirklich heute auch dann eine persönliche Krise durch Krankheit oder plötzlichen Verlust von lieben Menschen komme, dass dann auf einmal sich ein Fenster und eine Tür öffnen kann, dass Gott vielleicht doch noch irgendwie eine Rolle spielen könnte. Also diese Erfahrung ist, denke ich, auch da. Diese Not, dass die Not wieder uns zu Gott hinführt.
Das heißt natürlich, wir wünschen uns selber keine Not und auch keinem anderen, aber bestimmt persönliche Erfahrungen, sei es durch Verlust eines Menschen, der einen Nähe geschenkt hat, und man ist dann selber plötzlich bereit, wenn man diesen Verlust so deutlich spürt, selbst sich auch zu schenken, Zeit anderen zu schenken, die vielleicht auch in dieser gleichen Lage sind.
Ich denke, eine Möglichkeit ist, die wir aber vielleicht wieder auch neu lernen müssen, dankbar zu werden über das, was uns wirklich geschenkt ist. Das kann uns auch einen Blick, einen Weg zu Gott neu eröffnen, auch zu erleben, auch den Wohlstand, den ich habe, dankbar dafür zu sein. Es ist nicht selbstverständlich, wenn wir jetzt gerade eben auch aus den vielen Menschen schauen, die zu uns kommen, die oft nur einen kleinen Rucksack oder Tüten in der Hand haben und dadurch schon hunderte und tausende Kilometer quer durch Asien und Europa laufen, aus dem Nahen Osten zu uns, einmal auch dankbar zu sein für das, was wir haben, dass wir eine Wohnung haben, vielleicht ein Haus, ein Dach über den Kopf, ein eigenes Bett, ein Einzelzimmer, ein Doppelzimmer. Je nachdem, es ist ja, wir haben ja sehr viel, auch dafür dankbar und sensibel zu werden, dass es ja auch nicht selbstverständlich ist. Ja. Das ist ja auch aus einer langen Friedenszeit in unserem Land und durch den Einsatz vieler Menschen vor uns ja geschaffen worden ist, dass wir auch heute in diesem Wohlstand zum Teil leben. Also auch die Dankbarkeit kann uns auch einen Blick auf Gott wieder frei machen, wenn wir das lernen. Und wir erleben es ja allein durch auch eine kleine Krankheit, ob ich mir den Fuß oder die Hand breche, dass vieles vorher selbstverständlich erscheint und plötzlich nicht mehr alles selbstverständlich ist.
Ja, ganz lieben Dank, Schwester Petra. Sie haben uns einen tieferen Blick für das Wort Gottes für den kommenden Sonntag geschenkt, durch Ihre verschiedenen Auslegungen, Gedanken, die Sie hier mit eingebracht haben in der Sendung. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben hier wieder für uns,
gerne,
für die Hörer. Dankbarkeit, das, Sie haben jetzt ein Stichwort gegeben für das Abschlussgebet. Vielleicht, ja, nehmen wir in dieses Gebet hinein, dass wir wirklich wieder offener werden für das, was wir geschenkt bekommen haben, was uns so umgibt und was uns so selbstverständlich geworden ist.
Ich möchte gerne auch abschließen, einfach mit dem Tagesgebet vom kommenden Sonntag, das uns auch diesen Blick auf diesen wirklichen barmherzigen Gott richten möchte. So wollen wir beten. Allmächtiger und barmherziger Gott, wir sind dein Eigentum. Du hast uns in deine Hand geschrieben. Halte von uns fern, was uns gefährdet, und nimm weg, was uns an Seele und Leib bedrückt, damit wir freien Herzens deinen Willen tun, damit wir auch immer wieder neu dankbar werden über alles, was du uns jeden Tag schenken willst, dass wir das mit unseren Augen sehen, dass deine Liebe und Barmherzigkeit dahinter steckt, in dem Guten, das uns begegnet. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn.
Amen. Einen schönen Sonntag Ihnen und bis bald.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Ja, wenn Sie diese Sendung noch einmal hören wollen, Sie haben morgen früh um 5 Uhr nochmal die Möglichkeit. Ansonsten ab Montag können Sie auch gerne unseren CD-Dienst anrufen, sich dort einen CD-Mitschnitt dieser Sendung bestellen unter der 08328 921 120, oder Sie besuchen in Kürze unsere Homepage und laden sich dort einen Podcast dieser Sendung herunter und können das dort dann zeitunabhängig die Sendung nochmal nachhören. Ihnen allen einen schönen und gesegneten Sonntag. Das wünscht Ihnen Ihre Claudia Silberhorn.